Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres 3DS-Podcasts Actually Why Not? Warum eigentlich nicht? In unserem Podcast sprechen wir mit internen und externen Persönlichkeiten über unterschiedliche Karrierewege und Erlebnisse sowie über die Warum eigentlich nicht Momente. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage nach dem Wert von Vielfalt. Wir möchten damit zum Nachdenken anregen, Awareness schaffen und auf hoffentlich abwechslungsreiche Weise ermutigen, sich selbst die Frage, warum eigentlich nicht zu stellen. Wir sind
Lydia Hildebrand
und Judith Wallner vom HR-Team Eurocentral. Unser heutiger Gast ist Frau Barbara Lutz, Managing Director und Gründerin des FKIs, des Frauenkarriereindex. Wir werden in den folgenden 20 Minuten unter anderem über ihre Karriere und ihre Warum-eigentlich-nicht-Momente sprechen. Willkommen, Frau Lutz. Wir freuen uns sehr, Sie in unserer vierten Podcast-Session begrüßen zu dürfen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Frau Lutz hat 2012 den Frauenkarriereindex gegründet und unterstützt seitdem verschiedene Unternehmen bei der Förderung von Frauenkarrieren. Zuvor war sie im Top-Management verschiedener internationaler Unternehmen tätig. Frau Lutz, könnten Sie uns in einem ersten Schritt etwas über die drei wichtigsten Meilensteine Ihrer Karriere erzählen?
Sehr gerne. Und der erste Meilenstein ist eigentlich gar nicht so sehr mit mir verbunden als entscheidende Person, sondern mit meiner Familie. Mein Vater hat 1988 ein Assignment in Chicago angenommen und das war natürlich dann auch für mich die Chance, sehr international zu werden. Ich war damals schon 18, das heißt, ich konnte nicht mit in die USA kommen, aber habe natürlich einen Großteil meines Studiums dann in beiden Ländern verbracht und das hat mich eindeutig geprägt und natürlich auch das Tor geöffnet für internationale Karriereschritte und auch die Ansprache dann als logische Konsequenz eines amerikanischen, in New York basierten Unternehmens, wo ich auch angefangen habe zu arbeiten. Mit Sicherheit war aber auch ein großer Schritt für die Einführung des Euros verantwortlich zu sein. Ich wurde damals geheadhunted, ganz klassisch, von Publicis, die das Publicis Eurobüro in Frankfurt eingerichtet haben und dafür eine Geschäftsführerin gesucht haben. Und natürlich ist das eine Aufgabe, wo man erstmal denkt, macht man das, traut man sich das zu? Und ich hatte dann das erste Gespräch in London, das zweite Gespräch dann in Paris mit Maurice Levy und er sagte dann so, well, it's a once-in-a-lifetime-Chance. Und ich dachte mir, das stimmt. Den Euro führt man bestimmt nur einmal ein, weltweit mit der dazugehörigen Kommunikationskampagne und habe dann gesagt, selbstverständlich mache ich das. Der dritte Schritt hängt ein bisschen mit dem vierten auch zusammen. Ich habe dann gewechselt in die Commerzbank, war dort im Management und das war natürlich auch ein interessanter Schritt, weil da war ich dann Anfang 40 und habe das erste Mal in einem deutschen Unternehmen gearbeitet. Und ich muss sagen, das war natürlich dann schon auch ziemlich anders. Also gerade was das Thema Frauen angeht, meine beiden Kinder hatte ich im internationalen Kontext, auch Französisch dann bei Publicis eben bekommen. Und die Situation in einer deutschen Konzernzentrale ist eben anders. Also ich war relativ einsam als Frau in dieser Position und wurde auch immer wieder gefragt, wo denn eigentlich meine Kinder wären. Also das hat dann mit Sicherheit auch zu dem Schritt geführt, zu sagen, es wäre mal ganz gut zu verstehen, was hier eigentlich als unterschiedliche Themen in Deutschland kulturell, strukturell im HR passiert oder auch in der gesamten Entwicklung von Unternehmen passiert in Bezug auf Frauen. Und somit hat sich dann, wenn man jetzt nach hinten guckt, sagt man ganz klar, hat das zum FKI geführt. Wenn man in den Situationen ist, weiß man das natürlich nicht.
Und wenn man wahrscheinlich mittendrin steckt, hätte man das vermutlich auch kaum so geplant.
Ich hätte mit 30, 40 absolut negiert, dass es ein Problem mit Frauen in Führung gibt. Ich hatte das bis dahin niemals erlebt. Ich wurde immer extrem gefördert, hatte fantastische Herausforderungen, gute Mentoren, gute Rollenvorbilder. Und habe die Thematik, dass es tatsächlich definitiv ein Glass Ceiling gibt und eben auch eine unterschiedliche Betrachtungsweise von Frauen in Business zu Männern in Business eigentlich erst viel, viel später erkannt, weil bis dahin war für mich das ja immer normal.
Vielen Dank für den Einblick in Ihre Karriere. Sehr beeindruckend. Sie haben sehr früh sehr viel erreicht, haben Top-Positionen inne gehabt. Hatten Sie denn auf Ihrem Karriereweg auch Zweifel unterwegs? Und wenn ja, bei welcher Gelegenheit und wie sind Sie damit umgegangen?
Also die Aussicht, für ein Projekt verantwortlich zu sein, das 80 Millionen umfasst, genau 2 Jahre dauert und sicherstellen muss, dass die Menschen auf der Welt wissen, wie die neuen Banknoten aussehen für den Euro, war etwas, wo man natürlich erstmal ziemlich Respekt vor hatte. Und ich hatte lustigerweise zu der Zeit gerade 3 Job-Offers. habe immer wieder hin und her überlegt und hatte dann mit meinem damaligen CEO noch in der alten Aufgabe sprechen können. Und er hat auch ganz klar gesagt, ah, kannst du das? Also ich traue dir das zu. Das ist einfach eine hohe Managementaufgabe. Und manchmal gibt es Momente im Leben, wo man einfach Dinge mal tun muss. Und das ist definitiv einer davon. Und das hat mir natürlich extrem geholfen, mich da auch austauschen zu können und eben den viel größeren Job als die beiden kleineren zu nehmen.
War das einer der prägendsten Warum-eigentlich-nicht-Momente in Ihrem Werdegang?
Ja, das. Und dann saß ich mal in einem Taxi. Da hatte ich zuvor eine ziemlich heikle Aufgabe übernommen. Dann bin ich in mein erstes Meeting gefahren und dann saß mein damaliger Chef neben mir und sagte, sag mal, du hast ja gar keine Angst. Und dann saß ich in dem Taxi und dachte mir, muss ich jetzt eigentlich Angst haben? Und dann dachte ich mir, nein, wovor denn? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es nicht klappt. Und dann mache ich eben was anderes.
Das klingt überzeugend, auch wenn man Ihren Werdegang anschaut. Ich habe noch mal eine Frage aus Neugierde zur Euro-Einführung. Wie ruhig kann man schlafen? Wie ruhig konnten Sie schlafen, Frau Lutz, zu dieser Zeit?
Also wir waren schon sehr angespannt, gerade auch am Anfang, weil wir eben den ganzen Aufbau hatte. Ich hatte mit zwei Personen angefangen, das Projekt aufzubauen und haben dann relativ schnell erkannt, dass es unmöglich ist, das Staffing in der Zeit hinzubekommen, die wir brauchen, um dann in zwei Jahren auch aktiv zu sein, weil einfach die ganzen Hiring-Prozesse zwischen einem halben Jahr und einem Jahr dauern. Das heißt, ich bin auf Paris zugegangen und habe gesagt, wir müssen das komplett anders machen. Wir brauchen ab sofort ein Team in Frankfurt, das international aufgestellt ist, und haben dann aus allen Offices weltweit knappe 40 Leute zusammengeholt. Und das war für mich natürlich der Diversity Heaven, ja, weil ich hatte auf einmal ganz viele Mitarbeitende zwischen 67 und 18 und eben auch aus allen möglichen Nationen. Und das war, glaube ich, auch das Erfolgskonzept für die Einführung. Wir hatten schlaflose Tage, Nächte waren dann aber so ab August 2001 war dann klar, dass wir ganz, ganz viele Hürden genommen haben, dass wir einfach nach vorne planen können, dass wir ab diesem Moment abwickeln, und das hat uns dann sehr viel Ruhe gegeben.
Beeindruckend.
Nach diesen aufregenden Positionen haben Sie sich dann vor 10 Jahren mit dem FKI, also dem Frauenkarriereindex, selbstständig gemacht. Wie sieht denn aktuell Ihre Arbeit mit dem FKI aus?
Also wir indexieren, dieses Jahr hatten wir 52 Unternehmen, denen wir quasi unseren Erhebungsbogen, die Frau Wallner von Dossau kennt ihn ganz gut, aus Basis der Ergebnisse stellen wir dann eben die Analysen zur Verfügung, wo sich das Unternehmen hinentwickelt hat. Und das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit und auch des ganzen Teams, dass wir eben gemeinsam herausfinden, wo Unternehmen gerade noch gute Entwicklungsmöglichkeit haben oder wo sie schon sehr gut sind. Und das hat sich jetzt einfach auch über die Jahre weiterentwickelt. Wir haben mit dem Impact of Diversity jetzt auch, dass wir sehr viel über breite Diversität, wir nennen das Balanced Diversity, auch sprechen, dass man einfach verschiedene Dimensionen nochmal anschaut. Die haben wir inzwischen auch in den Index integriert.
Was war der Beweggrund, ein solches Konzept wie den FKI zu erstellen?
Also ganz klar, die Situation in Deutschland ist einfach nicht normal im internationalen Vergleich. Und ich hatte eben aufgrund meiner Karriere auch die Möglichkeit, mir sehr, sehr viele Länder als Führungskraft anzusehen und einen guten Einblick zu bekommen. Und zwar als Führungskraft mit zwei Kindern. Ja, das ist ja auch nochmal in Deutschland nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Und was mich eben auch gestört hat, ist die extreme Emotionalität, die wir in diesem Thema auch haben. Also gerade 2012, 2015 gab es ja eine große Debatte über, benötigen wir eine Quote, benötigen wir keine Quote. Und die Debatte war äußerst emotional. Und Unternehmen entscheiden eben viele Dinge anhand von KPIs. Und nachdem ich weiß, wie Vorstandsteams funktionieren, wie Geschäftsführungen funktionieren, ich oftmals selbst Teil dessen war, dachte ich mir, es würde der Diskussion extrem gut tun, dort mal ein bisschen Sachlichkeit reinzubringen. Und das war der Ansatz zu sagen, es wäre doch mal interessant herauszufinden, warum Karrieren eigentlich gelingen oder scheitern. Ja, gar nicht die Debatte darüber, was Männer bewegt, was Frauen bewegt, sondern die Annahme, eigentlich sind die Frauen okay. Offensichtlich passiert etwas systemisch, was deren Karriereverläufe an vielen Stellen stoppt. Und wir nutzen ja den Index inzwischen in 16 Ländern und man sieht eben tatsächlich, es gibt Länderspezifika. Aber diese Frage, was strukturell in den Organisationen funktioniert, ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich mit unterschiedlichen Ausprägungen. Aber da sieht man dann eben, wo Karrieren gelingen oder wo wir gemeinsam nochmal dran arbeiten können.
Was uns bei der SUSE Systems sehr überzeugt hat von Anfang an in der Zusammenarbeit mit dem FKI, war die Tatsache, dass hier endlich Zahlen, Daten, Fakten untersucht wurden und nicht Meinungen und Einstellungen und Ideen, sondern wirklich es auf ganz Konkretes zurückzuführen war.
Ja, und ich finde halt auch, Diskussionen sind auf einer Basis von Daten viel einfacher zu führen versus man sollte mal, man könnte mal. Das ist einfach eine andere Qualität und das bekommen wir eben aus den Unternehmen oftmals wiedergespiegelt. Also herzlichen Dank dafür. Das zeigt einfach, dass wir wirklich auch Wert stiften und das ist ja das, was wir auch wollen. Und eben auch gemeinsam mit Ihnen herausfinden, welche Konzepte funktionieren und welche nicht, weil man ja auch sehr viel investiert, sehr viel Zeit, aber auch Geld. Und die spannende Frage natürlich ist, was wirkt?
Was würden Sie uns denn als Firma oder auch als Einzelpersonen mitgeben? Wo besteht denn noch der größte Nachholbedarf, wenn man das so pauschal überhaupt sagen kann?
Also ich denke mal, als IT-Unternehmen ist es natürlich einfach sehr schwer, die Frauen in Deutschland zu finden. Da bietet sich an, durchaus auch ins Ausland nochmal zu gucken, somit auch den Share nochmal nach oben zu bringen, aber eben auch die Frauen auf dem Weg konstant zu bestätigen. Also was wir ja immer wieder sehen ist, dass die jungen Frauen gar nicht mit dem Karrierebewusstsein, sage ich mal, in die Organisation reingehen. Und es eigentlich ein guter Ansatz ist, ihnen von vornherein zu sagen, wir können uns das vorstellen, dass du das bei uns tust und wir wollen dich auch darin bestärken. Da weiß ich, dass das so auf einem guten Weg ist, aber ich glaube, dass man da nochmal ganz konkret reingehen kann und die Schätze an Frauen, die man hat, eben auch tatsächlich dann hebt.
Danke, die haben wir nämlich definitiv bei uns.
Vorhin haben Sie erzählt, dass Sie gefragt wurden, wo sind Ihre Kinder? Wir hören tatsächlich heute immer noch solche Zitate oder wie zum Beispiel, nachdem Frauen Kinder bekommen haben, wollen sie eh keine Karriere mehr machen. Wie kann man auf sowas reagieren?
Naja, die erste Frage ist ja, wollen sie vielleicht keine Karriere mehr bei Ihnen machen? Ja, oder ist es eine generelle Aussage? Und das hat natürlich dann unheimlich viel mit den Rahmenbedingungen in der Organisation zu tun. Also kann ich mir das überhaupt vorstellen, das zu verbinden? Vermute ich, dass man mit mir gutwillig umgeht? Gibt es Rahmenbedingungen, die mich hier fördern? Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass wir das nicht dann in dem Moment des Kinderbekommens miteinander diskutieren, sondern viel, viel früher, um den Frauen dann eben diese Sicherheit zu geben. Und was wir eben auch sehen, was ich gerne dann sehr traditionellen deutschen Unternehmen sage, die tatsächlich dann auch noch weniger Frauen haben, dass das natürlich in internationalen Unternehmen sehr häufig viel besser ist. Also dass offensichtlich eine Kultur, in der das schon üblich ist auf internationalen Ebene, die Frauen auch tatsächlich ermutigt, sich das zuzutrauen. Weil es geht ja darum, sich das zu trauen. Und da kann eine Organisation tatsächlich helfen.
Welchen Tipp geben Sie einer Führungskraft, Frau Lutz, wie sie offener mit dem Thema Familienplanung von Mitarbeitenden umgehen kann?
Also das eine ist natürlich, dass man das Thema sehr aktiv anspricht. Also als ich Führungskraft war, hieß es immer, um Gottes Willen da nicht drüber reden. Man begibt sich ja komplett auch in rechtliche Schwierigkeiten. Und ich habe aber persönlich die Erfahrung gemacht, also auch als ich meine Kinder bekommen habe, dass es sehr gut ist, darüber zu sprechen und auch gemeinsam auszutarieren, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und da gibt's auch ganz gute Gesprächsleitfaden und eben auch sehr aktiv anzugehen. Das beste Beispiel ist, selbst Vorbild zu sein. Also ich glaube, ich bin für das eine oder andere Baby in meiner Organisation mitverantwortlich, dass man sich das eben dann tatsächlich zugetraut hat, weil man eben sieht, dass das gelingen kann. Und vor allen Dingen auch die Einbeziehung der Männer. Also wir sollten aufhören, das Thema Familie wirklich nur bei den Frauen zu sehen. Die jungen Männer wollen sich engagieren, sie wollen sich einbringen. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant im internationalen Vergleich, dass amerikanische Männer natürlich auf den Schulhöfen sind, natürlich bei den Baseballspielen und sich dafür dann auch die Zeit nehmen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen auch den deutschen Männern echt die Chance geben oder den Schweizer und Österreicher eine ähnliche Situation, sich hier auch einzubringen. Das kann allen Beteiligten nur gut tun.
Kommen wir zu einer Standardfrage, Frau Lutz, die wir allen unseren Gästen im Podcast stellen. Wie viele Vorgesetzte hatten Sie bislang in Ihrer Karriere? Wie viele davon waren Frauen und wie viele davon waren jünger als Sie?
Das waren 5. Ich war immer die sehr viel Jüngere, also ich war nie die Ältere.
Also 5 Vorgesetzte?
In USA mit einer Frau und dann tatsächlich waren es Männer.
Können Sie einen Unterschied beschreiben, mit einem männlichen Vorgesetzten oder einer weiblichen Vorgesetzten zusammenzuarbeiten?
Habe ich nicht erlebt. Ich habe aber durchaus Unterschiede zwischen den Nationen erlebt. Also ich glaube, dass ein deutscher Vorgesetzter durchaus mich anders gesehen hat, als das einfach jemand aus dem internationalen Kontext tut, wo einfach Frauen mit Kindern und Karriere eine Normalität sind.
Mhm. Da kommen wir wunderbar in die Überleitung zu unserer nächsten Frage, Frau Lutz. Wir sind in unserer Region Central Europe, Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa, eine Geschäftsleitung, die aus 11 Personen besteht. Und bei diesen 11 Personen sind wir heute mehr Männer, die Christian heißen, als Frauen. Kann man ja sagen, diversity-mäßig nicht ganz ausbalanciert. Dafür sind wir 11 Kolleginnen und Kollegen, 5 verschiedenen Nationalitäten. Gibt das denn auf der anderen Seite in gewisser Weise Punkte? Gibt es da Gender versus Nationality, Diversity einen Vergleich?
Also generell würde eine Christina dem Kreis bestimmt guttun. Aber ich denke, natürlich ist es so, dass unterschiedliche Sichtweisen aus einem internationalen Rahmen einer diversen Struktur auch helfen. Und das Gegenteil von Diversität ist ja Monotonie. Und Monotonie bedeutet, dass man eben eine extrem hohe Ähnlichkeit hat. Und diese Ähnlichkeit wird sich etwas aufweichen darüber, dass man aus unterschiedlichen Nationen kommt. Man muss sich dann mal die Ausbildungswege ansehen. Also wenn dann alle gleichen in den gleichen Universitäten waren, minimiert sich das ein bisschen. Ähnlich wie Frauen, wenn die quasi die 1:1 die gleichen Lebenswege hatten wie die Männer, die dort vor Ort sind, ist das natürlich auch eine gewisse Einschränkung, was Diversität angeht. Aber alles, was hilft, aus den gängigen monotonen Strukturen herauszukommen, ist wünschenswert. Und wie gesagt, bei den Interviews kommen dann eben auch teilweise, dass Menschen beschreiben, die sehen auch gleich aus und tragen das Gleiche. Also das sind dann entweder die schwarzen Hosen und weißen Hemden oder grauen Hosen und blauen Hemden. Aber man hat eben dann eine hohe optische Ähnlichkeit und das unterstreicht das Ganze eben auch nochmal.
Vielen Dank. Da werden wir künftig noch stärker drauf achten und mal auf die Garderobe der Kolleginnen und Kollegen schauen. Liebe Frau Lutz, wir haben für Sie eine Frage unseres letzten Gastes. Unser letzter Gast war Pascal Morochet aus unserem Headquarter bei Paris. Pascal ist verantwortlich für den weltweiten Direktvertrieb und unser weltweites Service-Business. Folgende Frage.
So, since the 10 years she's working on this topic, what are the big evolution she can see and explain since she's working on this topic?
Also was eine deutliche Verbesserung ist, vor 10 Jahren musste ich noch sehr umfassend erzählen, was wir eigentlich tun und warum wir das tun. Aber dieses Bewusstsein, dass eine höhere Diversität für bessere Unternehmensergebnisse führt, ist in den Top-Levels einfach angekommen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das haben wir in den letzten 3 Jahren beobachten können. Das fing damit an, dass uns internationale Anleger vermehrt gefragt haben, was eigentlich in Deutschland los wäre und wie man das eigentlich herausfinden könnte, wie divers die Teams sind, weil das ist ja mit Aufsichtsräten und Vorständen eben nicht getan. Und das hat sich einfach ganz klar verstärkt. Die Anleger wollen es wissen, der Top-Level, der C-Level hat einfach verstanden, dass es für gerade die Herausforderungen in den Geschäftsmodellen, in den sehr starken Veränderungen, die wir gerade erleben, zwingend notwendig ist, auch andere Perspektiven einzubeziehen. Das heißt, an der Stelle wird mein Job ein bisschen leichter.
Das ist ein tolles Statement.
Wie für jeden Gast haben wir auch eine Schätzfrage für Sie und beziehen uns auf eine Studie von McKinsey aus 2019, in welcher es unter anderem um die Erwartungen von AbsolventInnen an zukünftigen Arbeitgeber geht. Was glauben Sie? Wie groß ist der Unterschied zwischen den Gehaltserwartungen von Studenten und denen von Studentinnen?
Gute 20%.
Das ist sehr gut. Die tatsächliche Antwort ist 19,4%. Frauen sind bei rund 50.000 und Männer bei rund 62.000.
Und dann müssen wir mit den Frauen drüber sprechen. Wir arbeiten ja viel mit Studentinnen und Studenten und das Fatale ist, dass das Einstiegsgehalt sich ja dann auch immer wieder weiterträgt bei den nächsten Gehaltsverhandlungen. Das heißt also, man muss in den ersten Job teuer rein, ganz einfach. Das werden die Unternehmen nicht gerne hören, aber es ist wichtig für die Frauen. Also ich sagte immer, weil jetzt bin ich ja in der Selbstständigkeit, ich möchte mindestens genauso viel verdienen wie mein männlicher Counterpart, wenn mir die Frage gestellt wird und gerne auch mehr. Und dann sind wir in die Verhandlung gegangen.
Lassen Sie uns versuchen, drei Takeaways zusammenzufassen. Erstes Takeaway ist eine Empfehlung an uns als Unternehmen und an uns als Führungskräfte, sodass wir beständig Frauen auf ihrem Karriereweg bestärken sollen, bestätigen sollen und dabei auch frühzeitig und offen das Thema Familienplanung ansprechen. Und zwar mit Männern und mit Frauen. Zweites Takeaway fand ich eine sehr schöne Aussage. Monotonie ist das Gegenteil von Diversität. Und Diversität im Sinne von Gender Diversity, alle Arten von Diversity, von der Internationalität, aber auch von den Typen. Sie haben es am Outfit festgemacht, Frau Lutz. Das heißt, es geht darum, möglichst viel verschiedene Typen, Menschen, Nationalitäten und Diversity-Dimensionen zusammenzubringen. Letztlich, trau dich, denn die Welt gehört den Mutigen. Ob es um die Einführung geht des Euros, was eines der großen, größten Projekte in Ihrem Werdegang war, oder auch der Schritt in die Selbstständigkeit. Trau dich. Vielen Dank, liebe Frau Lutz. Es war ein ausgesprochen interessanter Podcast mit Ihnen. Ein tolles Gespräch. Sie haben uns sehr beeindruckt mit Ihrer Schlagfertigkeit und den wertvollen Inputs, die Sie heute mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.